Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
KI in der Medizin, Teil 2. Dies ist der zweite Teil des Gesprächs zwischen Klaus Reinhardt, Aldo Faisal und mir zum Thema KI in der Medizin. Ich wünsche viel Spaß und spannende Erkenntnisse beim Hören.
Der letzte Deutsche Ärztetag, ich will nicht direkt sagen, da gab es eine KI-Revolution, aber da ist schon einiges passiert, ne?
Naja, wir haben es zum Schwerpunktthema auf dem Deutschen Ärztetag gemacht, weil wir finden, dass wir in einer Zeit leben, in der eben die Möglichkeiten der KI auch in der Medizin oder gerade auch in der Medizin explodieren und unglaubliche Dimensionen annehmen und super spannend sind. Und haben Herrn Faisal als einer von mehreren Gästen zu uns sprechen lassen, einfach auch vor dem Hintergrund, ja, die Debatte mal mit diesen Möglichkeiten und den Entwicklungen, die sich aktuell abspielen, zu konfrontieren. Und haben uns ja dann auch mit unterschiedlichsten Gremien der Bundesärztekammer im Vorfeld mit dem Thema befasst, nämlich mit einem Ausschuss, der sich dazu auseinandergesetzt hat, mit dem Wissenschaftlichen Beirat der Bundesärztekammer, mit der Zentralen Ethikkommission. Also aus unterschiedlichen Blickwinkeln, mehr von außen, mehr von innen betrachtet, haben wir dazu Stellung genommen und versuchen es weiter einzugrenzen und haben uns jetzt entschlossen, auch im Nachgang oder auf Beschlusslage des Deutschen Ärztetages einen Expertenrat als eine ständige Einrichtung einzurichten. Da sind wir jetzt gerade dabei, das zu tun.
Die machen das aber selber, die beschäftigen nicht ihre KIs, ja?
Nein, die sollen aus unterschiedlichen Bereichen kommen. Das sollen Menschen sein, die sich aus der rein technisch-fachlichen Sicht damit befassen, wie zum Beispiel Herr Faisal. Das sollen Menschen sein, die sich im Wesentlichen mit ethischen Fragestellungen befassen. Auch juristische Fragestellungen spielen hier eine Rolle. Forensik, wer ist haftbar, wer ist wofür verantwortlich und so, sind ja lauter Aspekte, die in dem Kontext zu berücksichtigen gilt, die von großer Bedeutung sind und die alle ausgeleuchtet werden sollen. Und das ist nicht eine Sache von einem einmaligen Spot, sondern das ist etwas, was über einen Zeitraum kontinuierlich geschehen muss. Und wir wollen versuchen, mit diesen Experten, die nicht auch immer dieselben sein und bleiben müssen, sondern ein bisschen auch nach Schwerpunktthema dann eingeladen werden, um einen Kreis von festen Mitgliedern drumherum.
Also so ein Expertenpool aus dem
Wenn man so will, ja, so eine Art Pool-Lösung und wollen gucken, dass wir die vielen, vielen Ebenen dieses Themas in den nächsten 2-3 Jahren einigermaßen eng begleiten können, um auf der Höhe der Zeit zu sein. Und das finde ich für eine Einrichtung wie die Bundesärztekammer als die zentrale Einrichtung der deutschen Ärzteschaft schon auch angemessen, dass wir das tun.
Finde ich super.
Das Spannendste für mich am Ärztetag war überhaupt den Ärztetag in Tagung zu sehen. Ja. Weil, also das sind die meisten.
Erlebnis.
Die meisten Leute nicht klar. Das ist ein fundamental demokratischer Prozess, wo wirklich von den individuellen regionalen Entscheidungsträgern die Entscheidungen aggregiert werden und zusammenkommen. Also technologisch können wir auch drüber reden, aber was einfach spannend war, fand ich zu sehen, wie wirklich praktisch diese Legitimation zusammenkommt. Dass jetzt so ein Präsident sagen kann, ja, wir machen das jetzt so und so, weil die Legitimation systematisch aufgebaut wird.
Mhm. Das war, weil der Rückhalt da ist sozusagen.
Weil der Rückhalt wirklich auch in einem Prozess, der, ja, wie Demokratie auch ist, mit Diskussionen und vielen Anträgen zusammengekommen ist. Da war wahrscheinlich auch viel ChatGPT. Da kamen sehr viele Anträge in sehr kurzer Zeit zusammen. Ja. Aber
die erfahrenen Delegierten sind natürlich auch schnell an der Stelle.
Das war, fand ich persönlich, das, was ich so spannend fand. Und die Entscheidung war natürlich auch entsprechend sehr positiv und auch richtungsweisend.
Ja, man muss schon sagen, kleiner Exkurs zum Deutschen Ärztetag, auch wenn das natürlich manchmal sehr munter, sage ich mal so, oder auch sehr lebhaft zugeht und man nicht immer zu allen Zeiten den Eindruck haben muss, das ist jetzt hocheffizient und konstruktiv, ist es aber am Schluss doch so, und da haben Sie völlig recht, dass eigentlich nach Diskussion und hin und her, außer schon Argumenten und unterschiedlichen Standpunkten, am Schluss eine Mehrheitsbildung hergestellt wird, die dann auch Grundlage und Basis für Weiteres ist. Und das ist eigentlich das Funktionieren im klassischen Sinne einer demokratischen Gesellschaft. Und das muss man leben und üben. Und da ist der Deutsche Ärztetag ein gutes Beispiel dafür.
Also ich stelle mir den Deutschen Ärztetag übrigens immer vor wie so eine lebendige Mischung aus Bundestag und WG-Diskussion. Kommt das hin?
Ja, das ist ein bisschen so. Oder man kann sich auch an die Gründungsparteitage der Grünen erinnern. Die sind
Okay. Ja, ich frage jetzt nicht, wie viele bei Ihnen stricken.
Aber zwischen dieser verschiedenen sozusagen Settings bewegt sich das.
Jetzt sollen die Experten, und Herr Faisal, Sie gehören dazu, wenn ich das richtig sehe, allen Herausforderungen begegnen. Es wurde über Regulierung gesprochen. Wir haben schon über Fortbildung gesprochen. Es ist ganz wichtig, irgendwie ethische Dimensionen, Sie sind ja auch im Ethikrat, Herr Faisal, zu sprechen und so weiter. Da bin ich wieder mit meinem Philosophiehintergrund natürlich auch, weiß, dass das alleine ein Vollzeitjob ist. Wir wollen vielleicht nicht in jeden Bereich gucken und sagen, wo stehen wir da, weil dann so viel Zeit haben wir nicht im Podcast. Aber sagen wir mal so, die regulatorischen, die ethischen Probleme, Herausforderungen, halten Sie die für in angemessener Zeit überhaupt so gut lösbar, dass, sagen wir, eine überwiegende Mehrheit hier in unserer Republik sagen, das ist gut, so können wir dann auf jeden Fall auch damit arbeiten?
Das ist eine so gute Frage. Irgendwie haben wir dieses Vorurteil, dass Recht und Gesetz und man geht dahin über Datenschutz und Regulierung uns zurückhalten. Und das macht mehr Arbeit sicherlich als vielleicht in anderen Ländern.
Mhm.
Ich glaube aber, das sind nicht wirklich die Hindernisse. Auch die Technologie ist nicht der Hindernis und die Medizin als Fach ist nicht der Hindernis. Und ich glaube auch nicht, die Daten an sich sind das Hindernis. Wirklich, glaube ich, sind es, ja, ich nenne das immer die Soziologie des Problems.
Mhm.
Also, dass es Menschen geht, die dann praktisch aus welchen Gründen auch immer nicht mitgehen wollen.
Mhm.
Ja. Und ich glaube, wir haben jetzt eine wirklich einmalige Chance. Da müsste ich jetzt ein bisschen weiter ausholen, aber wir haben jetzt eine einmalige Chance, in Deutschland und in Europa wirklich uns an die Speerspitze der Entwicklung im Bereich digitale Gesundheit, digitale Medizin zu stellen. Ich hatte am Anfang ja schon erwähnt, wir können plötzlich von digitalen Impfstoffen reden, wenn ich jetzt vorher sagen kann, dass jemand einen Schlaganfall bekommt. Solche Technologien kann man wirklich nur bauen, wenn man viele Daten hat. Und in Deutschland haben wir jetzt eine elektronische Patientenakte, die fährt langsam hoch. Und in ganz Europa werden wir jetzt etwas bekommen, das heißt European Health Data Spaces, der europäische Gesundheitsdatenraum. Und das haben die meisten vielleicht in der breiten Bevölkerung nicht mitbekommen. Das hat jetzt angefangen ab 25, aber bis 2029 heißt das, dass Sie mit Ihrer Patientenakte zum beliebigen Arzt, zum beliebigen Krankenhaus irgendwo in Europa gehen können und die müssen alle Daten miteinander verknüpfen können. Das Spannende für den Innovationsbereich ist jetzt, dass die Sekundärnutzung dieser Daten, wenn die anonymisiert worden sind, freigeschaltet werden.
Mhm.
Das heißt, ganz plötzlich, und wir sind 450 Millionen Menschen in Europa, kann ich anfangen, KIs zu bauen, die aus Patientendaten von 450 Millionen Bürgern trainiert worden sind. Das kann kein Land der Welt.
Mhm.
Und in Deutschland haben die jetzt systematisch angefangen mit dem Forschungsdatenzentrum hier in Berlin, das jetzt anzufangen, da fangen wir mit 90 Millionen Menschen an. Ja?
Mhm.
Die größte Datensammlung, die sie zum Beispiel in den USA hinbekommen, das ist knapp 30 Millionen. Das ist ein privater Gesundheitsversorger.
Weil es keine staatlichen Gesundheitseinrichtungen in dem Umfang gibt, wie es sie in Europa gibt.
Genau. Und da hat mir der Geschäftsführer zum Beispiel gesagt, wir würden gerne eine Krebs-KI bauen. Das ist der amerikanische Gesundheitsversorger. Aber wenn die Patienten richtig krebskrank sind, dann verlieren sie den Job. Und wenn sie den Job verlieren, verlieren sie die Gesundheitsversorgung. Das heißt, wir wissen noch nicht mal, ob die überlebt haben oder nicht den Krebs. Also damit können sie keine Krebs-KI bauen. Und da haben wir ganz einzigartige Möglichkeiten, sowohl mit der Qualität der Daten in Deutschland, aber auch mit der Menge an Daten, die wir haben, wirklich Innovationen zu schaffen, die Deutschland zugutekommen kann, aber auch weltweit. Und dann kann man sich wirklich anfangen zu fragen, wenn ich das jetzt nutze, diese Technologie zu exportieren, welchen Prozent unserer Gesundheitskosten können wir damit in Deutschland tragen?
Wahnsinn. Bevor wir über die Datennutzung noch sprechen, so erklären Sie kurz, weil Sie sagen so salopp, eine Krebs-KI, aber das wäre eine KI zur Früherkennung, zur Behandlung, zur individuellen Therapie, für all das.
Müssen Sie wissen, hat der Mensch am Ende überlebt. Also wenn Sie die Früherkennung machen können.
Genau, aber ich meine, das, all das, wenn Sie Krebs-KI meinen, dann sind das alles Möglichkeiten, die wir haben, wenn wir das in Zukunft entwickeln.
Wenn wir diese Daten systematisch hätten.
Und, okay.
Und die werden wir haben. Bis 29 werden diese Daten da sein. Da wird ein Wettlauf dann stattfinden von Playern, die das nutzen wollen. Und ich glaube, hier ist es richtungsweisend, dass die Ärztekammern sich beschlossen haben, auf dieses KI-Programm einzuschränken, weil jetzt ist die Zeit, die Vorarbeit zu leisten, sodass, wenn die Daten bis spätestens 29 alle da sind, dass man wirklich sprinten kann.
Und Sie haben aber gesagt, Sie halten es für ein soziologisches Problem. Also manche Leute wollen sich aus welchen Gründen auch immer sperren. Ist das im Moment so? Kann man im Moment sagen, hier gibt es die Person, da die Institution, die uns noch im Wege steht? Weil das mit dem European Data Space klingt ja so, als ob alles auf einem guten Wege wäre.
Also sagen wir es mal so, der European Health Data Space ist genauso wie mit der Datenschutzgrundverordnung. Da ist eine Mauer und da muss man jetzt mit dieser Mauer bis 29 umgehen und sich darauf einstellen.
Mhm.
Also nicht, weil das jetzt einfach umgesetzt worden ist, müssen wir uns darauf einstellen, in Deutschland, jedem europäischen Land.
Mhm.
Ich glaube, was ich jetzt da sehen kann, man kann jetzt sagen, okay, das ist jetzt unbequem, ich habe jetzt Kosten, Folgekosten, wir müssen darüber natürlich reden. Aber ich glaube, worum es mir mehr geht, ist um die Einstellung im Kopf. Alles kann schlecht sein, ja, und alles kann ein Grund sein, warum die Sache nicht weitergeht. Aber es geht darum, gerade in Europa, dass wir Chancen nutzen, Sachen weiterzubringen.
Mhm.
Ja? Und das ist wirklich ein Bereich, also die Pharmaindustrie in Deutschland, Europa, das ist weltführend. Wir könnten einen Industriezweig in digitaler Gesundheit aufbauen, das ist genauso groß wie Pharma.
Und ich glaube, das, was Herr Faisal eben gesagt hat, ich will es nochmal verstärken. Also die Tatsache, dass wir soziale Sicherungssysteme im Gesundheitswesen haben, in Deutschland und auch anderen europäischen Ländern Cum grano salis über die Gesamtbevölkerung gehen und die auch die ambulante, stationäre Versorgung, die Rehabilitation etc., all diese Dinge miteinander verbinden, bieten die Möglichkeiten, gerade im europäischen Raum, Daten in ganz anderer Weise zu aggregieren, viel besser aufbereitet und viel passender und viel aussagekräftiger zu aggregieren, als das in vergleichbaren Regionen der Welt der Fall ist. Mhm. Wir haben das ja im Staat Israel, der das relativ gut macht und der natürlich eine relativ kleine Population hat, mit der er aber an der Stelle viel tut und auch schon viel leistet, weil er begriffen hat, dass er als Staat auch wirtschaftlich nur überlebensfähig ist, wenn er etwas produziert, was einen Mehrwert hat, der andernorts nicht produziert werden kann und einen Mehrwert produziert, den ich auch jenseits des eigenen Landes verwerten und veräußern und auch wiederum wirtschaftlich nutzen kann, um zu überleben und einen Wohlstand zu sichern, an den wir uns gewöhnt haben. Das gilt für uns ganz genauso. Wir werden sicherlich nicht mit Produktion von Stahl oder anderen Dingen die Zukunft des sozialen Sicherungssystems in Deutschland erhalten, wie wir das aktuell leben, sondern nur durch Hightech im Bereich von KI, im Bereich von auch, was ich, Maschinenbau oder andere Dinge, da wo wir immer schon gut waren. Wir sind ja sehr gut in der Grundlagenforschung in Deutschland, definitiv, auch im internationalen Vergleich. Wir müssen jetzt in der angewandten Forschung, glaube ich, besser werden und dazu müssen wir eben den europäischen Gesundheitsraum nutzen und auch überhaupt national wie dann europäisch uns überlegen, wie wir das organisieren. Und da sind die Voraussetzungen in den letzten Jahren eigentlich besser geworden. Insofern, glaube ich, kann man dem durchaus hoffnungsvoll entgegensehen.
Also ich setze sehr auf den Optimismus von Ihnen beiden und vielen anderen. Und ich finde auch die Möglichkeiten des European Health Data Space großartig. Ich glaube, eine Sache, bevor wir dann auch über Ihre angewandte Forschung sprechen, muss ich aber nochmal fragen. Sie haben gesagt, die Daten sind dann natürlich allen zur Verfügung gestellt, nachdem sie anonymisiert wurden. Aber bevor sie anonymisiert worden sind, müssen sie erstmal erhoben werden. Und Sie haben auch den elektronischen Personalausweis angesprochen. Und da gibt es ja auch zahlreiche Opt-out-Möglichkeiten. Also werden wir zumindest von deutschen Bürgerinnen und Bürgern genug Daten bekommen?
Also ich glaube, das kann man organisieren. Wir haben ja einen Organspendeausweis, den wir versuchen unter die Menschen zu bringen. Viele Menschen haben den auch. Wir haben zwar im Moment die Situation, dass wir eine Zustimmungslösung brauchen im Rahmen der Organspende. Wir könnten mehr Organe sicherlich transplantieren, als wir aktuell tun. Aber das hat vielleicht mit natürlich auch Geschichte der Transplantationsmedizin zu tun und mit der Tatsache, dass man sich dabei immer mit dem eigenen Tod befassen muss.
Also genau. Haben wir auch schon darüber gesprochen. Sie haben ja auch sich schon für eine Opt-out-Lösung stark gemacht, die leider nicht gekommen ist bis jetzt.
Aber ich glaube, man kann bei dem Datenschutz oder bei dem Umgang mit Gesundheitsdaten, persönlichen Gesundheitsdaten ja auch sagen, ich mache eine Datenspende. Mhm. Ich glaube, dass das den Leuten leichter viele, das zu tun, da könnte man sogar eine Opt-in-Lösung nehmen. Ich glaube, wenn man das smart bewerben würde und den Leuten sagen würde, was das bedeutet, dass man mit seiner Datenspende anderen und sich selber helfen kann, dann wäre, glaube ich, der ganz große Teil der Menschen oder ein ausreichend großer Teil von den 450 Millionen Menschen in Europa leben bereit, das zu tun. Und dann hätten wir immer noch deutlich mehr Daten, die wir bearbeiten könnten. Und diejenigen, die es nun gar nicht wollen, die tun es halt nicht, die werden wir vielleicht im Laufe der Zeit überzeugen, nicht zu Beginn. Und vielleicht erleben die dann im Laufe der Zeit, wenn sie sehen, dass sich daraus tolle Dinge entwickeln, dass es sinnvoll wäre, sie würden sich anschließen. Und so könnte ich es mir vorstellen. Dazu muss man aber, wenn man so will, kampagnenartig national und supranational organisieren und zu einem Thema machen.
Sie wissen ja, jetzt kommt die doofe Frage von mir, wessen Job ist das?
Ja, das ist Job natürlich der politisch Handelnden, die sinnvoll ist an der Gesundheitsminister. Oder GMK auf nationaler Ebene bis hin dazu europäischem Kontext.
Sind Sie optimistisch, dass wir genug Daten kriegen aus Deutschland?
Ich bin sehr optimistisch, ja. Ich glaube, es geht darum, auf Englisch sagt man the hearts and minds, das Herz und den Geist mitzunehmen. Ich muss aber auch sagen, ich habe jetzt 20 Jahre lang mit Patienten gearbeitet. Viele haben tödlich verlaufene Krankheiten, wo es noch keine Behandlung für gibt. Viele hatten wirklich chronische Krankheiten. Keine dieser Patienten war um den Datenschutz besorgt. Die alle wollten mir die Daten spenden oder geben sozusagen, damit wir ihnen helfen können. Und ich habe beobachtet, dass über die Jahre, dass die, die praktisch über diesen Datenschutz, um den Datenschutz willen sozusagen reden, sind oft die Gesunden.
Ja.
Und ich nenne das immer ein bisschen den Egoismus der Gesunden, dass sie sich nicht vorstellen können, wie lebensverändernd es sein kann, wenn ich jetzt eine Lösung habe, die mir helfen kann. Und ich glaube, da, wenn wir da anfangen, so ranzugehen, ja, wirklich den Menschen zu helfen, dann erreichen wir Dinge. Und ich glaube, etwas, das vielleicht in Deutschland noch nicht so gut geklappt hat, gerade im Bereich Gesundheitsdaten auf großer Skala, ist, dass wir den Leuten nie etwas angeboten haben, dass sie etwas zurückbekommen für die Daten, die wir geben. Es gab sehr große Initiativen, wo viel Geld reingeflossen ist, relativ wenig bei für den Patienten rumgekommen ist. Und da ist es für dich sehr wichtig, vom ersten Tag an das so einzuplanen, okay, wir haben jetzt deine elektronische Patientenakte und dafür kannst du jetzt sehen, meinetwegen wie dein Gewicht im Vergleich zu deiner Nachbarschaft aussieht oder wie viel Erkältung heute im Umlauf ist. Also, dass irgendwie die Leute etwas zurückbekommen, was interessant und relevant für sie ist, aus ihren Daten oder wo ihre Daten mit drinstecken. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, um die Leute mitzunehmen. Mhm. Das ist nicht so was Anonymes, das gebe ich ab und 20 Jahre später kriege ich vielleicht was davon von einer App zurück.
Herr Faser, wenn wir Sie schon mal hier haben, dann möchte ich auch ein bisschen über Ihre eigene Forschung und über das, was Sie, ja, ich sag's ganz liebevoll mal sagen, zusammenbasteln, denn es sind ja viele Dinge, die zusammenkommen müssen. Das erste ist vielleicht mal, Sie schauen sich Verhalten und Bewegungen an. Erzählen Sie ein bisschen davon. Worauf gucken Sie?
Das hängt einfach mit einer ganz einfachen Beobachtung zusammen, auch sehr getrieben aus der familiären Erfahrung, als meine italienische Großmutter Parkinson entwickelt hat. Lang bevor der Diagnose haben wir gemerkt, dass da sich was verändert hat. Mhm. Und dann haben wir gesagt, geh doch mal bitte zum Neurologen. Ja, das ist eine Beobachtung. Und dann war die Beobachtung, das ist jetzt ein bisschen wissenschaftlicher, dass wenn man sich das anschaut, dann können wir heutzutage eine komplette Genomsequenzierung rausfinden. Also ich kann jedes Aminosäurenmitglied, das wir da in unserem, da haben Einzelaufschlüsse, ich kenne die Struktur, ich weiß genau, wie meine Gene aussehen und so weiter. Aber wenn ich Sie frage, wie oft fassen Sie sich am Gesicht an, dann hatten wir während der Pandemie ein großes Problem. Weil das wussten wir nicht. Und da fiel mir auf, dass wir alle Daten sammeln, aber nicht die des menschlichen Verhaltens, des menschlichen Bewegungen. Dann haben wir angefangen, sogenannte Living Labs, also gelebte Labore zu bauen, wo wir Wohnungen ausgestattet haben und Leute einfach digital in all ihren Bewegungen aufgezeichnet. Dann wussten wir, wie oft die sich am Kopf greifen, wie viel die sich
bewegen. Aber das war über Kameras oder wurden die verkabelt? Mussten die mit irgendwelchen Sensoren rumrennen?
Was auch immer funktioniert. Und über die, das haben wir schon 15 Jahre jetzt gemacht, das hat sich über die Jahre verändert. Kann Kameras, kann Sensoren am Körper sein. Aber dann haben wir effektiv etwas bauen können. Also wir kennen alle ChatGPT. Das wurde mit allen Textdaten der Welt, die online waren, trainiert. Und das kann einigermaßen gut über Sprache was machen. Und was wir gebaut haben, ist genau dasselbe. Das haben wir jetzt nicht Behavior-GPT gemacht, weil wir 3 Monate vor ChatGPT das in Nature veröffentlicht haben. Aber das ist ein System, das hat gelernt, menschliche Bewegung so zu verstehen, wie ChatGPT.
Wie heißt das?
Es hat keinen konkreten Namen. Der Ansatz, ne, Genomik ist für Gene und Ethomic ist für Ethologie, also Verhalten. Und deswegen haben wir das ganze Ansatz Ethomics genannt. Und damit können wir jetzt mit unvorhergesehener Genauigkeit den Verlauf von Krankheiten in den individuellen Patienten vorhersagen. Wir haben das in der Pädiatrie angewandt. Wir haben das bei Schlaganfallpatienten angewandt, um festzustellen, ob die noch einen Schlaganfall bekommen, während die im Krankenhaus sind. Ein großes Problem bei den Stroke-Kliniken. Und dann jetzt auch bei genetischen Krankheiten, wo meinetwegen ist ein Gen nicht korrekt funktioniert und dann manchmal zu viel oder zu wenig von einem bestimmten Protein produzieren. Und das System ist so genau, Veränderungen zu messen im Verhalten, dass wir die Genaktivität rekonstruieren können. Also ganz plötzlich können Sie jetzt etwas über die Gene aus dem Verhalten sagen. Für den Biologen ist es eigentlich nicht überraschend. So funktioniert Evolution. Ne? Die Gene verändern dein Verhalten. Aber dass wir das jetzt so präzise machen, das eröffnet ganz neue Möglichkeiten. Und das können wir jedem Patienten oder jedem Bürger mit nach Hause geben. Und das System kann einen darüber informieren.
Also könnte man sich vorstellen, dass das dann irgendwann über Fitnessarmbänder, Smartwatches und so weiter funktioniert, dass man sagt, ah, Junge, dein Schlaganfallrisiko, so wie man ja heute auch sagen kann. Ich glaube, Apple hat gerade angekündigt, dass hoher Blutdruck in Zukunft aus bestimmten Daten. Die haben ja auch kein Blutdruckmesser in dem Sinne, ne? Sondern die wollen das vorhersagen. Ne?
Ja, also jetzt nicht aus Bewegungsdaten, aber aus verwandten Daten.
Aus verwandten Daten, ja.
Des Herzratenmessers. Nee, also bei unserem Fall sind die ersten Anwendungen schon sofort da, weil das ist jetzt nicht so sehr in der breiten Öffentlichkeit, aber bei der Entwicklung von neuen Arzneien müssen sie erstmal belegen, dass die Arznei funktioniert. Mhm. Und gerade bei seltenen Krankheiten kann das sehr lange dauern, weil die Krankheit langsam fortschreitet und sie brauchen viele Patienten, weil die Methoden nicht sehr genau sind. Und mit dieser Technologie haben wir jetzt das in 2 Krankheitsbildern zeigen können, können sie effektiv die Dauer der Studie um die Hälfte verringern. Und was ein großer Punkt bei den seltenen Krankheiten ist, da konnten wir von 150 Patienten dieselben Daten aus 19 Patienten gewinnen.
Wow.
Ja, und bei der einen anderen Krankheit konnten wir von 65 auf 9 Patienten runtergehen und dieselbe Genauigkeit. Und das reduziert das Risiko, die Kosten, die Dauer von der Entwicklung von neuen.
Und das auf der Basis von Bewegungsdaten.
Genau, indem wir einfach alles aufnehmen.
Im Wesentlichen ist es eine Verlaufsbeobachtung oder eine Prädiktionsmöglichkeit zu sagen, ja, hier liegt jetzt unter Umständen ein größeres Risiko vor, einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt oder anderes zu entwickeln. Aber ich sag mal, selbst Tumorerkrankung, also ist jetzt nicht egal, um was für Krankheitsentitäten es sich handelt, sind es mehr vaskuläre oder neurologische Erkrankungen. Also dass es bei Parkinson und bei bestimmten neurologischen und bewegungsassoziierten Erkrankungen geht, also sagt der normale Durchschnittsarzt wie ich, ganz logisch, kann ich mir gut vorstellen, dass es in Bezug auf Hypertonus, Schlaganfall, Gefäßerkrankungen oder Gefäßereignisse dann auch so ist, finde ich dann schon tatsächlich erstaunlich.
Das haben wir noch nicht nachgewiesen, aber wir wissen bei Lungenkrankheiten, COPD, dann kann das schon...
Ja, da kann ich es mir auch vorstellen.
Da kannst du ein paar geben.
Körperposition sich verändern.
Aber diese Idee von Veränderung des Verhaltens auf Gesundheit zu schließen, haben wir auf ein ganz anderes Niveau. Also das hat uns das Selbstvertrauen gegeben, dass wir das tun können. Und da gibt es natürlich im neurologischen Bereich, im muskuloskelettären Bereich und in anderen Bereichen eine Anwendung. Aber dann haben wir uns überlegt, wo gibt es denn noch Verhaltensdaten? Und Verhalten kann, wie ich mich bewege, sein. Es kann aber auch sein, was ich einkaufe. Und da haben wir jetzt eine Studie am Laufen bei uns am Zentrum, wo wir mit einem, das ist in Großbritannien jetzt, einer englischen Supermarktkette zusammenarbeiten und Frauen, die an Eierstockkrebs leiden. Und da haben wir uns gefragt, können wir aus Veränderungen im Einkaufsverhalten schließen, ob da jetzt Eierstockkrebs vorliegt? Und das klingt jetzt ein bisschen abstrakt.
Das klingt, ehrlich gesagt, das klingt total absurd, aber...
Also die Idee war, dass Eierstockkrebs gibt eine Blähung. Und das heißt, man würde dann zum Beispiel Kohl und Bohnen und solche Lebensmittel vermeiden und vielleicht kauft man sich so ein Renny oder irgendwas, was den Magen irgendwie aufräumt, im Supermarkt ein. Und dann haben wir 300 Frauen rekrutiert, 150 mit einer Diagnose für Eierstockkrebs, 150 ohne und dann mit der Supermarktkette zusammengearbeitet, um uns zu helfen, deren Einkaufsdaten zu bekommen. Also das war eine Datenspende dieser Damen. Und da haben wir tatsächlich jetzt ein Resultat herausrechnen können, das aufzeigt, dass bis zu 8 Monaten vor der eigentlichen Diagnose eine Veränderung im ein Signal drin ist, in Veränderung des Einkaufsverhaltens. Und da waren wir erstmal baff. Also ich mache gerne
ich bin auch
Projekt,
baff,
aber das hat geklappt. Und es ist Krebs jetzt, was ganz anderes. Und das kann man auf ganz andere Gebiete anwenden. Also in der Psychiatrie, ne? Wenn man schlecht drauf ist, kauft man sich Schokolade.
Oder Alkohol.
Oder da.
Ja.
Aber das sind so Sachen, wo wir einfach sehen, wie viel Daten da draußen rumliegen, die wir nutzen können.
Und jetzt muss man natürlich sagen, wir haben ja auch schon über Ethik gesprochen und so und jetzt vielleicht ein Sicherheitshinweis für Hypochonder, die zuhören. Also Blähung kann man auch haben und dann hat man keine. Aber es geht darum, im Prinzip Leute aufmerksam zu machen, geh mal zu einer Untersuchung, lass das checken, so in die Richtung.
Wenn man das natürlich hört, also das mit dem Eierstock hatten Sie mir schon mal erzählt, das fand ich auch damals schon extrem verblüffend und hoch eindrucksvoll, wobei man eben, und das geht auch nur mit KI, dass man Relationen herstellt, die man normalerweise in der klassischen Formelbetrachtung eben nicht sieht oder nicht sehen kann. Das lässt sich mit KI, mit einem großen Pool von Daten natürlich herstellen und das eröffnet eine extrem spannende Betrachtung, davon bin ich fest überzeugt. Man sieht aber auch, also dass diese Beobachtung, die ja stattfinden muss, damit man überhaupt zu einem Ergebnis kommt, schon erhebliche Dimensionen annimmt und dass es Menschen gibt, die sagen, ich will mich gar nicht so beobachten lassen, weil ich möchte ja nicht nachweisen, dass ich mir jeden Tag 2 Flaschen Wein kaufe oder 1 Flasche Wodka, um dann nachzuweisen, dass ich nach tatsächlich einem gewissen Zeitraum eine Leberzirrhose oder anderes habe.
Aber wir reden ja auch nicht über eine Zwangsbeobachtung, das müssen wir erstmal sagen.
Keine Frage, ist schon völlig klar. Aber ich will nur versuchen nachzuempfinden, warum es Menschen gibt, die Ressentiments haben oder die einfach Angst haben oder besorgt sind, dass wir dann in einer Situation, in einem Lebenssetting, in einer Gesellschaft landen, in der unter Umständen man ja auch erwarten könnte. Man kann sich auch vorstellen, ein Staat sagt, im Rahmen unseres Sozialversicherungssystems bist du nur versichert, wenn du daran teilnimmst. Mhm. Ja? Dazu gibt es jetzt aktuell genug, sagen wir so, globalpolitische Entwicklungen von USA bis Ungarn oder von wo auch immer, dass man nicht so wahnsinnig viel Fantasie braucht, um sich vorzustellen, dass sowas passieren kann. Also ob damit Gutes geschieht oder aber auch Missbrauch getrieben wird, hängt gar nicht von der KI oder von der Technik ab, sondern hängt von den sozialen Rahmenbedingungen ab, in denen sie stattfinden und auch politische Rahmenbedingungen. Und ob Daten missbraucht werden oder zu Gutem verwandt werden, hat was zu tun, ob ich mich in einem Unrechts- oder einem Rechtsstaat befinde. Und insofern lohnt es sich, als kleinen Sidestep bei der Betrachtung zu diesen Dingen, auch immer wieder den Blick darauf zu werfen, dass wir uns bemühen müssen, dass wir ein rechtsstaatliches System bleiben.
Und ich kann mir vorstellen, dass das genau die harten Nüsse sind, die man zum Beispiel in Ethikkommissionen oder Ausschüssen knacken muss. Wenn man auf der einen Seite sieht, man möchte nicht Leute zwangsverpflichten, bestimmte Daten preiszugeben. Aber wenn man zum Beispiel jetzt, und ich bin sicher, dass das möglich wäre, sagen kann, man kann eine sehr hohe Voraussagegenauigkeit haben, ob jemand zum Beispiel suizidal wird oder nicht. Und das muss man gegeneinander abwägen, ob man das erkennen möchte oder nicht, wo da die individuelle Freiheit ist. Da möchte ich nicht in der Kommission sitzen.
Das ist wiederum da, wo wir in Europa wirklich noch auf einem ganz anderen Niveau spielt.
Natürlich.
Anderswo. Ja. Und wo diese Lösungen, die wir anbieten können, also in Amerika möchte man das gar nicht, weil man hat dann Angst um ein Ding. Und also ich kenne Amerikaner, die sagen, die KI-Forschung machen. Ich möchte nicht, dass eine Versicherung wissen kann,
wie was Risiko ist. Ja, genau.
Weil die würden dann Kosten dramatischer.
So ist
das geht genau. Gesetzlich einfach hier nicht. Ne? Und das ist auch richtig so. Das Interessante ist, auch wie man jetzt die Systeme baut. Was spannend ist in Europa, gerade jetzt auch mit der Datenschutzgrundverordnung, haben wir Technologien bauen müssen, die Privatsphäre schützen. Hm. Also jetzt meinetwegen diese Einkaufssache, das ist jetzt nicht für den Supermarkt zu wissen, ob ich eine Krebsdiagnose habe. Ja. Das wäre eine App, das ist meine App, die zapft meine Daten ab, die ich sowieso schon generiere. Ja. Und sagt mir dann, Alter. Geh mal zum Arzt oder mach mal das. Mhm. Und das ist eine Lösung, die können wir bauen, weil wir da praktisch sozusagen im Kraftraum waren und uns mit Datenschutz in Europa gestärkt waren. Mhm. Da sind wir viel stärker als amerikanische Konkurrenten, die nicht so stark im Datenschutz sind. Mhm. Ne? Und deswegen werden diese Veränderungen werden zu anderen Wettbewerbsmustern führen. Zurzeit sehen wir sehr viel aus Amerika rüberschwappen, aber wenn es letztendlich um Qualität geht, ja, dann, glaube ich, werden wir mehr europäischer Qualität vertrauen, als jetzt Qualität
also
von anders.
Als ein zusätzlicher, sagen wir, noch ein verstärkter Anreiz, dass wir die Werte unserer liberalen Demokratie in Europa erhalten, ja, weil solche Sachen auf einmal möglich werden. Ich würde gerne noch über was anderes sprechen, was Sie auch entwickelt haben, den AI Clinician. Erzählen Sie uns davon mal ein bisschen.
Also, das war sehr spannend. Also, wir haben, wie gesagt, mit KI in der Neurologie angefangen. Und KI ist immer sehr datenhungrig. Und was wir bauen wollten, die große Menge an KI-Systemen sind KI für Diagnose. Die gucken sich meinetwegen ein Bild an und sagen, ja, da ist ein Knochenbruch, da ist kein Knochenbruch oder da ist ein Tumor, da ist kein Tumor. Was wir wollten, ist eine andere Form, die bei der Behandlung unterstützen kann, nicht bei der Diagnose. Und da sind wir dann sehr schnell bei der Intensivmedizin gelandet, also Intensivstationen, Tod- und Lebenentscheidungen werden da häufig getroffen, ja, in einem relativ kurzen Zeitraum und es werden sehr viele Daten gesammelt. Und diese Daten, das wussten wir von Kollegen, die in dem Bereich arbeiten, werden einfach nicht genutzt. Da fallen unheimlich viele Daten an, aber die werden selten genutzt. Und da haben wir angefangen zu überlegen, wie können wir aus den vielen 100 Entscheidungen, die Ärzte treffen, um meinetwegen so einen Ventilator einzustellen oder was für...
So ein Beatmungsgerät.
Ein Beatmungsgerät. Ja. Oder was für Kombinationen von Medikamenten verordnet wird, um jetzt einen Patienten am Überleben zu halten, können wir daraus lernen, bessere Entscheidungen zu treffen. Ich gebe Ihnen das Beispiel, das ist ein bisschen so, als würden Sie so ein Schachspiel beobachten. Sie haben keine Ahnung von Schach, weder vom Regeln noch vom Spielfeld. Sie sehen einfach nur den Arzt und die Krankheit. Und jeder macht einen Zug. Ja, und der Arzt macht einen Zug und die Krankheit macht einen Gegenzug. Und jetzt lernen Sie daraus langsam einfach nur durch zum Zuschauen, was sind die erlaubten Züge? Und dann können Sie, Sie müssen ja nicht die weltbesten Schachspieler beobachten, aber Sie müssen nur genug Schachspieler beobachten. Dann können Sie daraus erstmal die Regeln lernen, daraus können Sie dann anfangen zu rechnen, was waren denn die besten Züge in welcher Situation? Und das ist genau tut der AI Clinician. Ja, und das ist das, was ich meine, was demokratisierend ist, weil da hat man jetzt Daten von haben wir angefangen mit 70.000 Patienten bekommen. Da waren also hunderte von Ärzten involviert. Und meinetwegen war einer jetzt ein Intensivarzt mit einer Spezialisierung für diabetische Patienten. Und ein anderer mit einer Spezialisierung für sehr junge Patienten. Und aus all deren besten Zügen konnte die KI dann lernen. Und ich gebe Ihnen ein Beispiel. Also die KI hatte 70.000 Patienten zur Verfügung. So ein Intensivmediziner, wenn er in den Ruhestand geht, der wird 8.000 behandelt haben. Also das System hatte 12 Lebenserfahrungen sozusagen. Hat natürlich keine Ahnung von Medizin. Ich sag mal, die Systeme sind unendlich dumm, aber unendlich wissend.
Aber sehr fleißig und wissend viel. Ja.
Und das System konnte dann daraus praktisch jetzt Strategien entdecken, die auch den Ärzten unbekannt waren. Also unterschiedliche Züge sozusagen vorschlagen, die wir jetzt über die letzten 6 Jahre also angefangen haben, erstmal die Sicherheit des Systems zu evaluieren. Dann haben wir klinische Studien durchgeführt.
Also Sicherheit heißt, dass der keine Vorschläge macht, die gefährlich sind.
Sind. Und dann haben wir jetzt in 4 klinischen Studien, auch das wiederum in London, wo das System in 4 Krankenhäusern angewandt worden ist, auch zeigen können, dass das System auch vernünftige Vorschläge macht und dass sie auch die Lebenserwartung von Patienten systematisch erhöhen.
Aber es sind Vorschläge und es gibt immer noch einen Arzt, eine Ärztin, die dann da steht und sagt, mach ich nicht.
Genau. Diagnosevorschläge ist A oder B und dann kann der Arzt entscheiden, sondern das sagt, ich würde jetzt diese gesamte Behandlungsablauf machen lassen und wenn der Patient sich unvorhergesehen verändert, dann passt das System das an. Und da hat immer der Arzt natürlich die letzte Entscheidung. Das haben wir jetzt auch evaluiert, ganz systematisch, wie die Ärzte auf diese Systeme reagieren.
Und?
Positiv. Und zu unserem Erstaunen, auch dann, wenn der Arzt meinetwegen einer frühen Befragung, mögen Sie den Technologie, benutzen Sie ChatGPT, gesagt, nö, finde ich Schwachsinn. Dass es also unabhängig von der Soziologie war. Und Ich würde immer sagen, das ist so, ja, wie ein komischer Kollege wurde der betrachtet. Und ich sage Ihnen das deshalb, weil das System gibt Ihnen auch Erklärungen ab. Warum ist das empfohlen?
Ja.
Und das Spannende war, und das haben wir ganz akribisch mit unseren Verhaltensmessungstechnologien gemessen, die Ärzte haben gar nicht auf die Erklärungen geschaut, sondern die haben auf die Empfehlung geschaut. Das ist dann ein bisschen so, wenn wir jetzt ja so im Konzil sind und du sagst, was würdest du machen? Ich mache A, ich würde A sagen, ich sag, ich mache, ja, okay, ich mache B, dann wurde das erwägt und dann haben die auf die Empfehlung geschaut, aber nicht auf die Begründung.
Aber wäre das nicht super wichtig, auf die Begründung zu gucken, um dann eben auch was zu lernen, was ich noch nicht weiß?
Das haben wir auch gedacht. Da reden sehr viele Leute drum, aber es scheint einfach zu sein, und das haben wir wirklich mit 40 Ärzten in der Intensivstation neben dem Patientenbett durchgemessen, ob die nun skeptisch mit KI waren oder nicht. Die Ärzte haben sich für die Empfehlung interessiert, nicht für die Erklärung.
Ganz spannend. Und eine Ihrer Studien hat ja auch gezeigt, dass mit dem AI-Klinischen das sicherer ist, als wenn der menschliche Arzt alleine arbeitet.
Das übrigens kann ich das nachvollziehen. Die würden sagen, die Erklärung habe ich selbst. Wie viel wissen, zu welcher Empfehlung kommt, und die wird ähnlich sein. Zu welcher Empfehlung kommt denn der Apparat? Ja. Und ich messe dann meine Empfehlung an der Empfehlung. Das ist sozusagen einfach.
Aber Herr Reinhardt, wenn der Kollege KI jetzt was ganz anderes vorschlägt, würde Sie dann nicht interessieren, wie der auf diese absurde Meinung kommt?
Wenn ich sie ganz absurd finde, vielleicht ja.
Ja.
Wenn ich sie als überlegenswert empfinde, auch in meinen Überlegungen eher nein.
Okay, weil Sie denken, ah ja, der geht in die Richtung, weil
weiß ja, schon unter Umständen 7.200 mehr
war. Ja, okay. Ja, das macht ja Sinn. Dann würde ich aber sozusagen als nächsten Schritt würde ich sagen, aber wahrscheinlich können Medizinerinnen, Mediziner, die noch in der Ausbildung sind, super viel lernen aus dem Anteil, der da an Begründung da wäre, oder?
Das kann natürlich sein. Und das Tolle, das System muss man ja nicht nur zur Behandlung nehmen, sondern man kann sich in Medizin zu stellen nehmen, was wäre, wenn ich das und das tun würde. Und das System kann das einen ausrechnen. Das ist so wie ein virtueller Patient plötzlich.
Jetzt fällt mir übrigens gerade ein, als Sie am Anfang gefragt haben, wann man mit KI, ich bin ja sogar noch vor dem EKG, mit KI, mit den ersten Schachcomputern.
Ja.
Das ist doch eigentlich die erste KI gewesen, mit der man überhaupt eigentlich zu tun hat. Und da war es ja auch schon so, dass der einen Zug machte, den ich überhaupt nicht verstand. Und der war aber trotzdem besser als meiner. Also jedenfalls in der absoluten Zahl der Felder. Spätestens beim nächsten Level.
Ja. Und irgendwann hatte dieses Erlebnis auch Garry Kasparov.
Ja. So ist es.
Jetzt haben Sie gesagt, 70.000 Patienten hatte die KI zum Lernen. Was glauben Sie, können die Systeme, wenn die irgendwann 700.000 oder 7 Millionen oder 70 Millionen Patienten haben?
Das ist genau das, was wir jetzt versuchen herauszufinden. Also wir haben jetzt am 4. März ein großes internationales Projekt gestartet, das sich hier zu leiten. Das heißt Nightingale AI, nach Florence Nightingale.
Ja, ja.
Und der Plan ist wirklich, dass das die weltgrößte Gesundheits-KI wird. Also wie ChatGPT.
Mhm.
Text macht. Ne?
Mhm.
Und es gibt natürlich viele Anwendungen von ChatGPT in der Medizin. Aber das ist immer ein bisschen so, wie wenn so ein Germanistikstudent auf Text trainiert, dann über Medizin sinniert. Das kann der machen, aber ein Arzt hat ganz andere Intuition.
Kann er machen, muss aber nicht.
Genau. Ja. Und Nightingale wird einfach alle Patientendaten lesen. Da haben wir in meinetwegen EKG, da haben wir ein Röntgenbild, da haben wir eine Patientenakte. Und das System trainiert daraus, wie sich so ein Patient entwickelt. Das heißt, das System musst du noch sagen können, meinetwegen, ich habe jetzt ein Herzmedikament bekommen, dann kann ich das System fragen, wie wird das EKG dieses Patienten in der Zukunft aussehen? Oder ich habe eine Lungenentzündung und jetzt kann ich überlegen, was passiert, wenn ich dieses Medikament, dieses Antibiotikum verschreibe, wie wird dann das Röntgenbild aussehen? Und das System haben wir gesagt, im März angefangen zu bauen und da haben wir jetzt viele internationale Partner gewonnen, erstmal Universitäten, Universitätskliniken, die dabei sind. Jetzt haben wir am Donnerstag eine Spende bekommen aus Kalifornien von einem Gesundheitsdienstleister, der uns 4 Millionen Patientendaten zur Verfügung stellt. Und wir sind jetzt auf dem 11. größten Supercomputer der Welt und haben jetzt bis Ende des Jahres über 1 Million Stunden Zeit, darauf zu rechnen. Das ist alles sehr abstrakt. Das ist ungefähr so viel, wie OpenAI hatte, um die frühen ChatGPT-Modelle zu bauen.
Erwarten Sie so verrückte Dinge irgendwann, sagen wir mal innerhalb der nächsten 10 Jahre, dass jemand sagt, naja, wenn jemand 42 Jahre alt ist, männlich, nie in seinem Leben joggen war, gerne in die Sonne geht, dann sollte der am Tag irgendwie 100 Milliliter Essig trinken, dann kriegt er keinen Hodenkrebs. Und wie hoch ist dann die Chance, dass das eine Halluzination ist? Denn bei diesen LLMs gibt's das ja.
Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Und deswegen, Kalitzun es in den Griff bekommt bei LNMs, ist, dass man da meinetwegen kontrolliert, was es dem Mathe beibringt, ne? Dass 2 plus 2 4 ist, was ChatGPT auch am Anfang nicht konnte.
Ja. Mhm.
Und das machen wir dadurch, dass wir jetzt einfach alle medizinischen Veröffentlichungen, die digital zur Verfügung stehen, also alles, was jemals in der Medizin geschrieben worden ist, einlesen und dann eine Sprach-KI diese Texte dann verarbeitet und daraus Gesetzmäßigkeiten erlernt. Also wie ein Arzt auch lernt, ja, wenn die Herzrate hochgeht, geht der Blutdruck hoch. Mhm. Und das führen wir dann zusammen. Das sind so Standardmethoden, das nennt sich RAG auf Englisch, die praktisch Wissen und Daten zusammenbringt, damit die KI nicht Unsinn redet. Ja. Und da können wir natürlich auch Behandlungsleitlinien einfügen und andere Dinge.
Wahnsinn. Dann vielen Dank erstmal für diese Einblicke in die aktuelle Forschung. Ich glaube, was wir aber auch noch machen sollten, ist, wir sollten zumindest kurz darüber sprechen, was die Bundesärztekammer alles macht. Also sie bauen jetzt keine KI-Lösung, aber es gibt Werkstattgespräche und es gibt ein Thesenpapier des Ausschusses Digitalisierung in der Gesundheitsversorgung. Es gibt die großartige Publikation übrigens von Ärztlicher Kunst mit künstlicher Intelligenz, die man lesen kann. Die ist für jedermann als PDF. Man kann sich die auch von ChatGPT zusammenfassen lassen, aber es wäre sinnvoll, sie zu lesen und zu verstehen. Und es gibt ein Dialogforum mit jungen Ärztinnen, KI konkret im ärztlichen Alltag. Also das sind alles Sachen, die sie machen, um da noch besser zu werden.
Richtig, um diese Entwicklungen, die ja revolutionär sind, wie wir ja hören können, wenn wir Herrn Pfizer zuhören, angemessen zu widmen und damit zu wissen, was sich tut. Ich habe ja vorhin berichtet, dass wir diesen Expertenbeirat einrichten werden, indem wir uns dann auch mit Menschen befassen wollen und auseinandersetzen wollen, die direkt aus dem Tun dieses Entwicklung kommen und auch die technische Seite und die Möglichkeiten der technischen Seite einfach auch uns in Ruhe und differenziert erläutern können, um uns ja ein Bild davon zu machen, wie wird sich auch das Arztbild verändern, was hat es für berufsrechtliche, berufsethische Herausforderungen, auf die man irgendwie reagieren muss. Das ist ja eine disruptive Entwicklung, die da stattfindet, die ist ja nicht evolutionär, die so ganz behutsam stückchenweise vorwärts geht oder mal so eine kleine Sprungrevision macht irgendwo und Sprunginnovationen einführt durch eine Mutation, sondern das ist ja schon revolutionär, was sich da abspielt. Und ich glaube, da sind 5 Jahre ein riesiger Zeitraum.
Ich finde ganz interessant, die Veranstaltung, bei der ich Sie auch kennengelernt habe, Herr Reinhardt, lange bevor wir Podcast gemacht haben, na nicht so lange, aber ich glaube 2 Jahre davor oder so, ging ja auch darum, um Digitalisierung und wie aufgeschlossen Ärzte dem gegenüber sind. Und da gab es noch eine große Diskussion, welche Teile der Ärzteschaft begrüßen überhaupt Digitalisierung und dann KI und so weiter. Das ist ja völlig weg vom Thema. Sie sind ja wirklich, sagen wir mal, es gibt noch einige, die sagen, und da muss man aber aufpassen und das könnte schwierig werden. Aber grundsätzlich ist die Ärzteschaft ja total optimistisch.
Ja, das, glaube ich, sind einfach die Erlebnisse, die man hat, die ja schon zum Teil großartig sind. Und diese Anwendungen, die es gibt, mit denen man schon viel tun kann, motivieren natürlich und überzeugen dann auch. Das ist ja sowieso das, der Schlüssel zur Akzeptanz, dass das, was entwickelt wird, wirklich hilft und einem Möglichkeiten der Verbesserung offeriert und verschafft. Und dann, glaube ich, ist der Stein ins Rollen geraten.
Jetzt weiß ich, dass Sie sowieso mit Herrn Pfizer im Dialog und im Austausch sind, aber ich würde es dann doch gerne nochmal öffentlich wissen. Gibt es was Sie sich von ihm wünschen würden? Wo Sie sagen, das möchte ich haben, diese Anwendung, bau mir jetzt bitte mal.
Damit das läuft ja ganz anders inzwischen. Also da wird ja die KI selbst gefragt, was sie entwickeln würde. Das brauchen wir nicht zu beantworten. Also wenn es darum geht, was ich mir wünschen würde, also aus der praktischen Anwendungssicht heraus, dann glaube ich, dass das Nightingale-Programm, was gerade entworfen wird, wenn wir das hätten, um es einzusetzen, auch in einer digitalen Ersteinschätzung dessen, was Menschen an Hilfe tatsächlich spezifisch benötigen in der Situation, uns, glaube ich, helfen könnte, Gesundheitswesen mit begrenzten menschlichen und auch wirtschaftlichen Ressourcen hocheloquent aufzustellen und zu organisieren. Und das fehlt uns noch. Das ist etwas, was ich in dem nächsten Ausschuss, den ich später noch habe, diskutieren werde, nämlich wie man Versorgungszugang so koordiniert und strukturiert, dass wir mit Redundanz im Gesundheitswesen aufhören, von dem wir nach wie vor viel vorhalten. Und da wäre ein solches Instrument von ganz großem Wert und Nutzen.
Und wenn wir Leuten gerade in der Fläche helfen können mit genau solchen primären Lösungen, dann ist das, glaube ich, auch wirklich demokratiefördernd.
Definitiv.
Was brauchen Sie noch, Herr Pfizer? Was würden Sie sich wünschen? Haben Sie einen Spendenbriefkasten für medizinische Daten, wo Hörerinnen und Hörer jetzt was hinschicken können? Brauchen Sie irgendwo noch besondere Unterstützung aus der Ärzteschaft oder aus der Politik?
Was mir immer wichtig ist, dass man mit allen Beteiligten gemeinsam das baut. Also jede KI, die wir gebaut haben, haben wir vom Tag 1 mit Ärzten und Ingenieuren und entsprechenden Experten gebaut. Dass man da einfach dran denkt, jetzt auf größerer Ebene, dass wir letztendlich jetzt einfach eine unheimliche Chance haben und dass wir da gemeinsam voranschreiten und sehen, was wir damit tun können. Und natürlich müssen wir vorsichtig sein, dass wir nicht die falschen Entwicklungen einnehmen, aber wir müssen die Chancen jetzt nutzen, gerade in Europa. Mhm.
Würden Sie sagen, sozusagen die Möglichkeiten der KI und der Medizin zusammen, dass das jetzt auch ein neues goldenes Zeitalter ist für das Gesundheitswesen?
Also ich habe die wirtschaftliche Abschätzung nicht abgeschlossen. Ich rede mit einigen führenden Gesundheitsökonomen. Ich glaube aber, dass wenn wir das gerade in Europa und Deutschland mit der digitalen Gesundheit richtig machen, könnten wir einen Wirtschaftszweig aufmachen, der so groß wird wie die Pharmaindustrie.
Und wenn wir dann auch noch alle gesünder sind oder leichter gesund bleiben können, wie toll wäre das denn? Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Bin gespannt, was alles noch kommt.
Bitteschön.
Danke sehr.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@brek.de.